Ich has gern, wenn Sachen klar sind, wenn es geregelt ist und man weiß, an was man sich zu halten hat und wie es läuft. Und ja, ihr wisst alle, wir sind gerade im Moment in Zeiten, wo gerade nicht so sind, wo immer wieder alles sich verändert, wo immer wieder alles im Umbruch ist. Und wenn ich etwas verstanden habe im Epheserbrief, dann ist es das, dass wir in einem Spannungsfeld drin leben. Der Andi hat uns eigentlich schon schön in das Thema eingeführt. Er hat von diesen verschiedenen Gegensätzen geredet. Die kennen wir auch aus dem Alltag. Und im Epheserbrief werden immer wieder Spannungsfelder, immer wieder so Gegensätze thematisiert und angesprochen. Und wir haben es schon ein paar Mal jetzt davon gehabt im Epheserbrief, von dem Gegensatz zwischen wir sind Heilige, wir wissen darum und auf der anderen Seite aber auch unsere Realität, wo wir drin leben, wo wir wissen, ja, sie ist nicht immer so ganz einfach. Theorie und Praxis, die unterscheiden sich. Das ist auch stark zum Ausdruck gekommen in der Predigt von Jonas. Und das Spannungsfeld wird uns heute Morgen weiter begleiten. Und ich muss euch leider gerade schon jetzt sagen, wenn jemand erwartet, dass ich die Spannung auflösen werde, muss ich euch enttäuschen. Ich werde sie nicht können auflösen heute Morgen. Aber ich glaube, es hat ganz viel in dem Text, den wir heute Morgen miteinander anschauen, drin, wo uns hilft bei der Frage, wie gehen wir denn mit dem um? Und am Anfang sieht es aus, als wenn das Spannungsfeld noch fast verstärkt würde. Ich habe mir überlegt, kann ich euch 20 Vers zumuten heute Morgen, dass wir die lesen miteinander. Und ich habe gefunden, ja, ich kann das. Ich mache das. Und zwar, weil einerseits eben die Gegensätze so schön drin vorkommen. Und andererseits sind es nicht nur Gegensätze, die diesen Text ausmachen. Es hat in diesen 20 Versen, ich habe es nicht nochmal nachgezählt, aber im Vorbereiten bin ich mal drüber, es hat mindestens 18 Befehlsformen drin. Und dass man die Befehlsformen auch richtig gut sieht, habe ich es im Text farbig markiert. Weil im Deutschen kennt man es gar nicht immer so ganz genau. Also wenn wir jetzt den Text lesen, werdet ihr sehen, die roten Stellen sind immer Befehle, die Paulus formuliert. Mal schauen, was wir mit dem machen. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Also da ist das Bild vom Opfer dahinter, wo aufsteigt, wo natürlich mit dem auch ein Rauch entsteht, ein lieblicher Geruch. Und von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit und Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für Heilige gehört. Auch nicht vom schändlichen Tun und von närrischen oder losem Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, müsst ihr wissen, denn das wisst, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Denn alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbart ist, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Da hat es tatsächlich keine Befehlsformel, das ist eine andere Form gewählt im Griechischen. Und sagt Dank Gott, dem Vater allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wie geht es euch mit dem Text? Jetzt wissen wir, was wir zu tun haben, oder? Es ist mit Befehl ja so eine Sache. Auf der einen Seite helfen sie uns genau zu dieser Klarheit. Genau das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich das eigentlich schätze und gern habe. Ich weiss dann nämlich, was ich zu tun habe. Auf der anderen Seite ist es ja immer so eine Sache, wenn uns jemand sagt, was wir machen müssen. Und sie machen auch Druck. Das Bild kann Druck machen. Und schon ist es wieder da, das Spannungsfeld. Die Spannung von dem, was der Paulus da schreibt, wie unser Leben aussehen sollte. Und ich habe die Gegensätze, die das so stark machen, auf der nächsten Folie nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Der Paulus redet nicht nur im Kapitel 5 von dem Leben im Licht, wie das Kapitel überschrieben ist, sondern er fängt eigentlich vorher schon an. Und er sagt, es gibt das Leben im Licht und es gibt das Leben in der Dunkelheit. Er geht sogar so weit, dass er sagt, die, die ohne Gott leben, also das ist die Welt ohne Gott von der Dunkelheit, die sind Finsternis. Und das Leben mit Gott, das Leben im Licht, bedeutet, ihr sind Licht. Und dann listet er all das auf. Und wenn er die Liste noch etwas ausführlicher wendet, müsst ihr das Kapitel 4 auch noch lesen. Das habe ich jetzt hier nicht berücksichtigt. Aber dort zählt er noch viel mehr Sachen auf. Da zählt er Unzucht, Unreinheit, Unsittlichkeit, Habsucht, Habgier, sittenloses Verhalten, dummes Geschwätz, zweideutige Witz. Das heisst so eigentlich, das närrische Rede, loses Gerede, ist vom Griechischen her eigentlich die Form von eben zweideutigen Witz. Und er redet von trinket nicht, betrinket euch nicht. Ich habe es hier mit Abhängigkeit jetzt einfach mal aufgeschrieben, ich kann es wie noch ein bisschen mehr auftun. Und auf der anderen Seite sagt er im Vers 4 zuerst, bei euch soll all das nicht sein, sondern es soll Danksagung sein. Und dann heisst es weiter, im Vers 10 kommt dann das, Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit macht das Leben im Licht aus. Erfüllung vom Geist. Und wenn wir es fromm ausdrücken, so wie es der Paulus im Kapitel 4 ausdrückt, dann sagt er, die linke Seite, das ist vorher die linke Seite, ja genau, der alte Mensch ist auf der linken Seite und der neue Mensch ist auf der rechten Seite. Ich weiss nicht, wie stark du dich auf der linken Seite findest. Ich weiss nicht, wie unser Umgang mit Sexualität aussieht. Bei Unzucht ist das Wort Porneo im Griechischen. Da klingt das Wort Pornografie an. Wie sieht das aus in unserem Verhältnis zu der Sexualität? Mit was für Bildern, mit was für Gedanken fühlen wir uns? Da ist nicht nur das Handeln gemeint, es fängt oft schon viel früher an. Oder wie reden wir? Wie haben wir es mit dem Sarkasmus, mit der Ironie? Oder wie oft ertappen wir uns dabei, ich muss von mir reden, dass ich nachher denke, völlig unnötig war, hättest du eigentlich nicht sagen müssen. Oder wenn ich merke, ich verletze mit meinen Worten Menschen und will das eigentlich gar nicht. Wie sieht es aus mit Abhängigkeiten, mit Sachen, wo man nicht darauf verzichten kann in unserem Leben? Ich will da an dieser Stelle gar nicht gross darauf eingehen. Und wie sieht es aus mit der rechten Seite? Vielleicht, wenn wir uns auf der linken Seite nicht so finden und eigentlich sagen, ja, ist nicht, gar nicht mal so schlecht, dann freue ich mich darüber und finde das gut. Was ich aber nicht sagen kann, ist, dass mein Leben lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit ist. Also spätestens dort spüre ich wieder etwas von diesem Spannungsfeld. Aber ich glaube, vielen von uns geht es so, dass man ja eigentlich auf dieser rechten Seite sein, in dem innen leben, dort beheimatet sein. Und ich habe im Text verschiedene Hinweise gefunden, die mir persönlich helfen, mit dem Spannungsfeld umzugehen und auch immer mehr in dem innen zu leben. Und ich will euch auch nochmal sagen, wenn wir nicht auf der rechten Seite sind, in allem und das so tun, das ändert nichts an dem, wie Gott uns sieht, als Heilige, als seine geliebten Kinder. Und das sagt der erste Vers nämlich gerade schon. Ich weiss nicht, ob ihr euch an den noch erinnern mögt. Ich gehe nochmal rasch zurück, da auf den ersten Vers. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Wir sind es. Wir sind die geliebten Kinder von Gott. Und das ist auch gerade der erste Punkt. Es ist auch eine Aufforderung von Paulus an uns. Ahmet Gott nach. Ahmet Jesus nach. Also, wir haben nicht einfach irgendwo einen Maßstab, der in luftleeren Raum herausgestellt ist, sondern wir haben ein Vorbild, das uns zeigt, wie es könnte gehen und wie es müsste gehen. Ich weiss nicht, ob ihr Vorbilder habt in eurem Leben. Ich habe ein paar ganz spezifische Menschen, die mir ein Vorbild sind in ihrer Art, wie ich sehe, wie sie Jesus nacheifern, wie sie ihr Leben leben. Und es sind Menschen, die mir bis heute immer noch ein grosses Vorbild sind. Und da sagt Paulus, nehmt Jesus selber als Vorbild. Wir haben in der Gemeindeleitung im Moment, oder sind dran in der Gemeindeleitung, im Moment uns gerade intensiver mit dem Leben von Jesus auseinanderzusetzen. Und dort wird mir immer wieder eins bewusst. Da wird es ja auch beschrieben, er ist der Weg von der Liebe gegangen. Der Liebe zu uns, aber auch der Liebe zum Vater. Und Jesus selber hat immer wieder eingeladen, komm und schau, wie ich es mache, komm mit. Er hat Menschen ganz nah zu sich hergenommen und gesagt, schau mir zu, ich zeige es dir vor. Und machst du auch so, komm mit und schau. Und der Paulus nimmt das da auch wieder auf und sagt, ahmet Jesus nach, schaut bei ihm. Es ist ein Weg von der Liebe gewesen. Und ich glaube, wir sind oft an diesen Punkten, gerade wenn es so um Befehl geht, an dem, dass wir sagen, ich muss. Es ist ein Weg vom Gehorsam. Ja, der Paulus hat so viel Befehl formuliert. Ich muss das machen. Und ich gehe jetzt da nochmal rasch führen. Ich klicke mich da nochmal durch. Genau, da sind wir bei dem ersten Punkt. Jesus als Vorbild. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann lesen wir zwar in Epheser 5, 8, so hat er, Jesus, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Ja, es ist ein Weg vom Gehorsam, aber es ist nicht nur der Weg vom Gehorsam. Gehorsam ohne Liebe wird zum Druck und wird anstrengend. Es hat da nämlich noch einen anderen Vers drin. Ja, genau, da haben wir ihn. Im Epheser 5, 10 heisst es, prüfet, was Gott wohlgefällig ist. Mir gefällt die Übersetzung aus Neues Leben, was heisst, findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Das motiviert mich. Mir zu überlegen, Gott, was macht dir Freude? Innezuhalten in meinem Alltag und zu fragen, wie entscheide ich jetzt in dieser Situation? Was ist es, was Gott Freude macht? Wie kann ich ihn ehren mit dem, was ich tue? Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Überlegt euch, was dem Herrn Freude macht. Das ist doch die Sprache der Liebe, oder? Ich hoffe, das ist nicht nur bei Frischverliebten so, sondern auch sonst in der Liebe ganz grundsätzlich, sei das in der Liebe zu den Kindern oder in der Liebe zum Partner oder in einer freundschaftlichen Liebe. Ich entdecke es bei mir ja selber, dass ich ganz oft unterwegs bin, etwas sehe und denke, oh, das würde jetzt dieser Person Freude machen. Vielleicht ist es ein Gegenstand oder etwas, das ich als Geschenk dann mitnehmen oder bringen kann. Im Alltag leben wir ja ganz stark so, in unseren Beziehungen drin. Was macht dem anderen Freude? Wenn wir in diese Haltung hineinkommen, Gott gegenüber, im inneren Dialog sind mit ihm, uns überlegen, was macht ihm Freude. Jesus selber ist diesen Weg gegangen. Und vielleicht sagen wir ja Jesus als Vorbild, hey, bist du gut, das ist jetzt wirklich eine Schuhnummer zu gross. Er war immerhin Gottes Sohn. Ja, das stimmt, er war Gottes Sohn. Und es war sein Auftrag, diesen Weg so zu gehen, aber er ist ihn als Mensch gegangen. Als, ganz als Mensch. Wir haben so ein Bild gebraucht in dieser Auseinandersetzung mit Jesus als Mensch und auch mit seiner Göttlichkeit. Er hat wie Kreditkarten von seiner Göttlichkeit im Sack gehabt, weil er Gottes Sohn war. Und er hat sie können brauchen, die Kreditkarten. Satan hat ihn herausgefordert, auch an dem Punkt, und hat gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann zeig es doch jetzt. Aber er hat die Kreditkarte in seinem Sack gelassen, hat sie nie gebraucht, hat sie nie für ihn genommen. Er ist seinen Weg als Mensch gegangen. Und wenn Jesus sagt, ihr könnt die gleichen Sachen tun wie ich, dann ist das nicht einfach nur ein leeres Wort. Dann meint er das. Warum? Weil wir die gleiche Kraft haben. Jesu Kraft auf seinem Erdenweg war nicht in seiner Göttlichkeit gewesen, sondern in dieser engen Liebesbeziehung zum Vater, wo er durch den Heiligen Geist gelebt hat. Ich will es nochmal sagen, Jesu Kraft auf seinem Erdenweg ist nicht in seiner Göttlichkeit gelegen, sondern in dieser engen Liebesbeziehung, wo er zum Vater hatte durch den Heiligen Geist. Die Liebe war der Motor für seinen Gehorsam. Die Liebe war der Motor für seinen Gehorsam. Und wenn ihr alles andere vergesst von heute Morgen, dann nehmt das mit. Die Liebe muss der Motor sein, oder soll der Motor sein, von dem, dass wir gehorsam sein, dass wir gehorsam leben. Vielleicht könnt ihr euch noch an die eindrücklichen Vers ganz am Anfang im ersten Kapitel erinnern. Im Kapitel 1, im Vers 19 haben wir gelesen, da hat der Paulus betet, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß die Kraft ist, die, mit der er in uns wirkt, die wir an ihn glauben. Um die Kraft geht es, die in uns wirksam ist. Die Kraft der Heilige Geist, die Kraft der Liebe. Wir kommen gerade später dann nochmal darauf zurück. Das war der erste Punkt, Jesus als Vorbild. Dann heisst es, das Leben im Licht hat auch damit zu tun, dass wir Sachen ans Licht bringen. Der Paulus sagt an zwei Stellen in diesem Text, in Bezug auf Sachen, die er aufzählt, von der Finsternis, von denen sollen nicht einmal gedreht sein bei euch in der Gemeinde. Zwischen euch und eurem Zusammenleben. Und ich glaube, wir haben das zu tief verinnerlicht in uns. Über gewisse Sachen redet man nicht in der Gemeinde. Darf man nicht reden. Das ist viel, viel zu dunkel, viel zu schwierig, viel zu sehr schambeladen. Es ist viel zu sündhaft, wenn die anderen wüssten, dass ich... Darum reden wir nicht drüber. Vers 11. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie viel mehr auf, heisst es aber. Wer den Weg schon gegangen ist, dass er sich aus der Dunkelheit raus, aus dem, was ihm zu schaffen macht in seinem Leben, was er schwierig findet, was auf der linken Seite anzusiedeln ist, wenn er mit dem ans Licht gegangen ist, wer das schon erlebt hat, was dem passiert, an Befreiung und Erleichterung, an Veränderung, mit dem meine ich nicht von der Gemeinde herstehen und es allen erzählen, aber in einer vertrauten, seelsorgerlichen Beziehung Sachen auf den Punkt bringen und mal ansprechen. Wer das schon erlebt hat, der weiß, da drin liegt ein Schlüssel zu dem Leben im Licht. Zu wissen, ich darf mit dem vor Gott kommen. Ich darf das vor Gott bringen. Und in dem liegt die Kraft und in dem ist Veränderung. Mit dem ist der Kampf vielleicht noch nicht unbedingt gewonnen. Aber es ist der erste und entscheidende Schritt in eine Veränderung hinein. In das Leben, ins Licht. Genau, da wäre er nochmal gewesen, der Vers 11. Dann der dritte Punkt, der mir hilft in diesem Spannungsfeld, ist der Heilige Geist als unseren Helfer, als unseren Beistand. Wir lesen in den Versen 18 bis 20. Und sauft euch nicht voll Wein. Das ist Luthersprache übrigens. Der Luther hat es nicht unbedingt so fein formuliert, oder? Er hat es auf den Punkt gebracht. Woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich glaube, wir haben unterdessen verstanden, dass es auch in Ephesus und der umliegenden Gemeinde, ich glaube nämlich, der Brief ist nicht nur an Ephesus, sondern auch an umliegende Gemeinden gegangen, dass es in dieser Gemeinde und in den anderen Gemeinden nicht nur heilig zu und her gegangen ist. Sondern dort hat es genauso menschliches Versagen gegeben, wie auch bei uns. Und wir Menschen neigen einfach dazu, unsere Probleme aus eigener Kraft zu lösen, selber Lösungen zu finden, dass wir umgehen mit gewissen Situationen, uns auch von Gott zu lösen und uns unabhängig zu machen von ihm. Alkohol, der hier erwähnt ist, ist nur ein Mittel. Es gibt noch ganz andere Sachen, wo wir uns daran berauschen können. Dass wir vergessen können, dass wir ablenken können, dass wir entfliehen auch ein Stück weit. Aber die Ablenkung, die Art von Rausch, das wissen wir, bringt letztlich keine Veränderung. Sie lässt uns in dem drin, wo wir sind. Und der Paulus redet da von etwas anderem. Er formuliert es wieder als einen Befehl, aber es ist eine passive Sache einerseits, lasst euch erfüllen. Es heisst nicht, nehmt den Heiligen Geist oder macht etwas, dass ihr den Heiligen Geist überkommt, sondern lasst euch erfüllen. Das ist wie ein Topf, den ich unter den Wasserhahn stellen kann und dann muss das Wasser reinfliessen. Er kann nichts machen, dass das Wasser kommt. Er muss einfach dort sein, er muss offen sein, er muss sich füllen lassen. Genauso soll es auch bei uns sein. Und das Wort, das da gewählt ist, die Form von dem griechischen Wort, lasst euch erfüllen, heisst da immer wieder beständig. Das ist etwas, was immer wieder neu passieren muss. Es ist nicht, der Topf ist mal voll Wasser und dann ist es für alle Ewigkeit so, sondern die Fülle muss immer wieder neu kommen. Es muss immer wieder neu passieren. Und das ist das erste Mal, wo der Paulus nachher auch erklärt, wie es passieren soll. Es müsste da eigentlich heissen, korrekt übersetzt, lasst euch vom Geist erfüllen, indem ihr einander ermutigt oder ermuntert. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Indem ihr singt und spielt. Also er zeigt uns den Weg auf, wie das passieren kann. Er sagt, als das Erste, was mir aufgefallen ist, es heisst nicht, ermutige dich mit Psalmen und sing Loblieder, sondern es ist etwas, was er der Gemeinde mitgibt. Wir sollen das miteinander tun. Und ich glaube, da drin liegt wirklich eine Kraft in diesem gemeinsamen Lobpreis. Und da geht es gar nicht darum, mir ist es drum für Lobpreis oder mir ist es nicht drum für Lobpreis, sondern es geht darum, dass uns da der Paulus sagt, hey, da drin liegt ein Schlüssel, wie ihr könnt wachsen, wie ihr könnt den Heiligen Geist mehr und mehr erleben. Ich habe das selber ganz stark erfahren, durch den Lobpreis den Heiligen Geist neu kennengelernt. Und ich erlebe immer wieder durch den Lobpreis, wie mir der Heilige Geist selber im Lobpreis neu begegnet und mich erst überhaupt in den Lobpreis hineinführt. Warum ist der Lobpreis so wichtig? Weil Gott sich danach sehnt, weil er es verdient. Darum sage ich auch, es geht nicht darum, ob es mir drum ist nach Lobpreis. Gott ist immer würdig, angebetet zu werden. Gott ist immer der gleiche. Und das hängt nicht ab, wie es mir geht, davon ab, wie es mir geht, sondern es hilft mir, wegzuschauen von mir selber, von den Umständen. Und ich glaube, wir brauchen das gerade in der jetzigen Zeit ganz besonders, uns immer wieder neu bewusst zu machen, wer ist denn eigentlich Gott? Und Lieder und das Miteinander hilft uns in dem ganz stark. Und ich wünsche mir, dass wir in das noch mehr hineinwachsen. Und ich habe auch den Eindruck, dass in der kommenden Zeit der Lobpreis immer wichtiger wird werden. Und dann hat es noch einen letzten Aspekt in dem Text, der mir aufgefallen ist. Es heisst, den richtigen Moment nutzen. Besser bekannt auch unter dem Luther-Zitat, kaufet die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Der Vers, der wird ja oft zitiert und ich merke innerlich, ich lebe mit dem ganz stark. Kaufet die Zeit aus. Mein Tag fühlen, fleissig sein, machen und tun und umrennen, möglichst fromm, alles. Und ja, mein Tag ist voll. Kaufet die Zeit aus. Mir ist bewusst geworden, als ich den Text nochmal angeschaut habe, es geht eigentlich um etwas anderes. Das Wort, das da für Zeit genannt ist, ist das Wort Kairos. Und Kairos meint immer den besonderen Moment, den goldigen Moment. Den Moment, der jetzt ist, der verstreicht und so nicht mehr zurückkommt. Das heisst also, wir sollen nicht möglichst viel machen, sondern wir sollen wahrnehmen, was dran ist. Wir sollen sehen, was für einen Moment uns Gott schenkt. Und vielleicht sind wir manchmal eben gerade zu beschäftigt, zu fest damit beschäftigt, unsere Zeit auszukaufen, dass wir diesen Moment gar nicht mehr sehen und wahrnehmen. Der Moment, wo du dir Zeit nimmst, mit jemandem zu reden. Der Moment, wo dir vielleicht jemand in den Sinn kommt und du das Telefon in die Hand nimmst. Der Moment, wo dir ein Gedanke kommt und du den umsetzt. Ich habe diese Woche, sind für mich gerade so zwei so Momente gewesen, wo ich einfach wieder gespürt habe, da hat Gott Sachen zusammengeführt. Als ich so froh gewesen bin, habe ich die wahrgenommen. Ich verpasse es so oft. Aber zu merken, da hat Gott etwas vorbereitet. Ich habe es erkannt und ich konnte es umsetzen. Für mich war das Beispiel eins gewesen, wo ich vorher erwähnt habe mit dem Lied, wo ich Amandi geschrieben habe, ich fände es schön, wir könnten eins von diesen drei Liedern singen. Und durch das, dass dann er Rückmeldung gegeben hat, oder er hat dann gesagt, das Lied haben wir schon bereits eingeplant, da habe ich so gemerkt, da hat Gott etwas geschenkt, wo schon vorbereitet war. Es war für mich so ein goldiger Moment, wo ich gemerkt habe, da ist Gott selber da. Er macht Sachen und bereitet sie schon vor. Wir müssen sie nur noch wahrnehmen und wir müssen sie sehen. Und so Moment gibt es ganz viel, glaube ich. Ja, es ist böse Zeit, aber anscheinend war es vor 2000 Jahren schon böse Zeit bei Paulus. Er hat das hier nämlich schon geschrieben. Und es ist böse Zeit, nicht weil wir Corona haben. Und es ist nicht böse Zeit, weil wir so unsicher sind und nicht recht wissen. Und Krieg und Not und Katastrophe. Sondern es ist böse Zeit, weil der Feind regiert. Der Feind Gottes, der Gegenspieler. Und dort ist es umso wichtiger, in dem Innen ist es umso wichtiger, dass wir in dem Licht innen leben, dass wir das Licht sind. Es heisst, ihr seid Licht. Mich hat es ermutigt, die vier Punkte zu sehen. Jesus als Vorbild, er hat es vorgelebt. Er hat uns gezeigt, wie es geht. Und er lässt uns immer noch ein. Komm und schau. Wenn du nicht weißt, wie du zu dem Leben im Licht kommst, schau Jesus an. Wenn du dich nach einem Leben im Licht sehnst, dann lebe im Licht. Bring Sachen ans Licht. Mach es nicht allein. Die Kraft ist da. Mach den Deckel auf, stell dich unter den Wasserhahn und lass dich füllen. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen, such ihn. Lass dir helfen auf dem Weg. Und dann wirst du merken, dass du die richtigen Momente wahrnehmen wirst. Vielleicht ist manchmal weniger mehr. Aber in dem inneren Dialog mit Gott unterwegs zu sein, Herr, was macht dir Freude? Was ist jetzt von dir her dran? So zu leben, wird immer mehr Licht. Licht werden lassen in unserem Leben. Ich möchte gerne beten. Ja, Jesus, wir können das Spannungsfeld nicht auflösen und gleichzeitig ja, motiviert es mich einfach auch, dass du uns eigentlich alles gegeben hast und alles zur Verfügung stellst, um in dem rein zu sein. Und Heiliger Geist, so lade ich dich ein, komm du und erfüll du uns. Erfüll du mein Leben, um immer mehr in dem Licht zu leben, immer mehr Licht zu sein. in der Finsternis. Jesus, wir brauchen das Licht so sehr. In all dieser Unsicherheit, in all diesen Nöten, die wir selber haben, die auch um uns herum sind. Aber du bist in dem das Licht. Du bist der, den wir anbetet haben, auch als Licht heute Morgen. Und wir bitten dich, dass du uns immer mehr mit deinem Licht erfüllst und uns immer mehr zu Lichter in dieser Welt lassen werden. Amen.